Literaturcafé.de Bachmann-Preis Podcast Spezial 2020. Direkt aus Klagenfurt am Wörthersee.
Erneut ein herzliches Willkommen hier direkt aus Klagenfurt vom Bachmann-Preis bzw. von den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Mein Name ist Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de und ich bin direkt hier in Klagenfurt, wo in diesem Jahr weder die Jury sitzt, noch die 14 Autorinnen und Autoren und wo in diesem Jahr auch nicht Andrea Diener sitzt, die mir jetzt wieder zugeschaltet ist aus Frankfurt. Hallo Andrea.
Hallo Wolfgang.
Wir beide haben wieder den zweiten Lesetag mit den 5 Lesungen verfolgt. Ich saß heute wieder tatsächlich am Lendhafen beim Public Viewing. Also das ist tatsächlich, ich war am Schluss dann bei der letzten Lesung dann hier wieder in meinem Zimmer und habe die noch hier verfolgt. Und ich muss sagen, ja, ich finde es schon schöner, so mit ein bisschen anderen Leuten das zu sehen, weil man so auch ein bisschen Reaktionen von anderen mitbekommt und nicht ganz so alleine sitzt. Also insofern, die Sonne schien heute tagsüber, aber ich saß da unterm Sonnenschirm und es war okay. Jetzt, interessanterweise, geht gerade ein Gewitter hier über Klagenfurt nieder. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr.
Oha. Nee, also hier ist jetzt endlich mal schön.
Gut, also, aber mal schauen. Scheint so ein Gewitter zu sein. Kann ich vielleicht nachher noch mal ein bisschen raus und an den Wörthersee, wenn ich schon hier bin. Aber wir wollen jetzt sprechen über den zweiten Lesetag und auch das schon mal so als Teaser vorweg. Heute gibt's als Bonus, als Schmankerl ein Interview mit dem Juror Klaus Kassberger, der ja in Graz sitzt und im Unterschied eben zu dem Interview gestern mit Brigitte Schwenz-Harrand ist er eben ein Juror, der ja schon mehrere Jahre hier vor Ort dabei ist und er wird so ein bisschen dann erläutern, wie er diesen Unterschied erlebt und ob es da überhaupt einen gibt. Also das am Schluss dieser Podcast-Folge, das Gespräch mit Klaus Kassberger, das ich vorhin mit ihm geführt habe. Aber jetzt geht es erstmal um den Lesetag und die nächsten 5 Texte. Und wir gehen, wie gestern auch, alles chronologisch durch.
Genau, und starten um 10 Uhr morgens am Freitag, zweiter Lesetag, mit Helga Schubert, eingeladen von Insa Wilke. Und das ist ja, glaube ich, wir haben das, glaube ich, schon erzählt, ne, dass es die mit der interessantesten Geschichte ist, die einfach schon mal kommen sollte, 1988 und dann aber nicht aus der DDR ausreisen durfte. Und in dem Fall lohnt es sich auch, ihr Videoporträt nochmal zu sehen. Da erzählt sie das auch ein bisschen und auch mit Begründung des DDR-Staates damals. Ja.
Also es hieß da, sie saß ja tatsächlich noch Reich Ranicki in der Jury und der sei ja Antikommunist und bei so einem Wettbewerb teilzunehmen ginge ja wohl gar nicht. So habe genau. Ich das so mitbekommen. Und interessanterweise saß sie dann aber sogar in der Jury, bis 92, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, saß sie dann wiederum sozusagen nach der Öffnung der Mauer in der Jury.
Und sie liest jetzt nochmal im zarten Alter von 80 Jahren einen Text, der heißt »Vom Aufstehen«. Und das ist eigentlich eine Mutter-Tochter-Geschichte. Und das Ganze ist aber verschränkt mit einer Gegenwartshandlung nochmal. Und also es offensichtlich erzählt das auch eine 80-jährige Dame, also namens Helga, also ist wohl stark autobiografisch, der vor 4 Jahren eben die Mutter gestorben ist und sie erinnert sich immer noch an sie und es war wohl ein sehr schwieriges Verhältnis. Also die Mutter war wohl auch der Meinung, das Kind soll dankbar sein, dass sie überhaupt am Leben gelassen hat und zeigte sich auch immer, also es war wohl nicht sehr innig und nicht sehr herzlich. Und die Gegenwart ist eben auch, da wiederum hat sie so, es lässt sie anklingen, so, dass sie ihren Mann gerade pflegt, der irgendwie die letzten 50 Jahre das Frühstück gemacht hat, den Kaffee gemacht hat, das jetzt aber nicht mehr tun kann.
Genau, diese Klammer und was auch dieses vor dem Aufstehen, es sind sozusagen die 5 Minuten, der Wecker klingelt, und es sind sozusagen die Minuten, die sie noch hat, aufzustehen, und in dieser Zeit spielt sozusagen auch diese Geschichte und erleben wir diese Erinnerung, diese Rückblicke der Erzählerin.
Mhm. Ich fand die Geschichte, also sie ist recht konventionell erzählt erstmal, aber ich fand es in diesem Fall gar nicht schlecht. Also es ist jetzt nichts mit großem Bausch, mit großen Fürzen, mit großen Effekten, sondern einfach relativ gut erzählt, aber immer wieder recht schön ineinander geschachtelt so. Und was ich auf Twitter mitbekommen habe, waren doch sehr viele Leute ziemlich berührt von dieser Geschichte der Helga Schubert. Und ich fand es ehrlich gesagt auch so angenehm straight. Ja, so da macht jemand, brennt jemand keine Feuerwerke ab, es ist, macht jemand gar keinen großen Bausch, sondern erzählt einfach. Und das aber, was da erzählt wird, das ist wahnsinnig interessant und hat auch eine gewisse Dringlichkeit.
Für mich muss ich auch sagen, ich kann diesen Text sehr gut einsetzen, dann auch in Schreibseminaren letztendlich. Viele Leute wollen ja auch ein bisschen ihre eigene Autobiografie erzählen oder sie zumindest in einer Erzählung verarbeiten, haben dieses Bedürfnis. Und es ist immer die Frage, wie du sagst, wie ist es gemacht? Und dieser Text war für mich wirklich ein sehr gutes Beispiel, wie man. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen in die Diskussion, die auch die Jury führte und die du auch schon angedeutet hast, dass wir natürlich eine sehr große Nähe oder vermutete Nähe haben zwischen eben der Autorin und der Helga Schubert und eben der Erzählerin, auch mit den Parallelen, die es da einfach gibt, vom Alter, vom Namen und so weiter. Okay, aber dennoch betrachte ich jetzt mal das als Erzählerin und wie diese Erzählerin eben diese Gedankenbruchstücke verknüpft, wo wir sehr viel mitbekommen von ihrer Kindheit, aber dann, wie war es dann auch später mit der Mutter, wie sie auch historische Dinge, eben DDR-Vergangenheit und so weiter, mit einknüpft, mit verbindet, Krieg und so weiter. Das fand ich sehr gut gemacht, weil es eben in diesen paar Minuten auch aufgebaut ist. Und insofern muss es ja auch so sein. Es sind die Minuten vor dem Aufstehen. Es sind die unterschiedlichsten Gedanken, unterschiedlichsten Zeiten, die ihr da kurz durch den Kopf gehen. Und wie sie das sehr unprätentiös verknüpft und verwebt, sodass man sowohl die große Geschichte drin hat, als auch die kleine Geschichte hier, dieses Verhältnis, das fand ich wirklich sehr überzeugend und gut gemacht, auch wenn man natürlich sagen muss, klar, es war konventionell, aber eben in seiner konventionellen Art wirkt wiederum sehr gut gemacht. Es gab Details, auf die hat die Jury auch hingewiesen, die man irgendwie sicherlich noch rausstreichen müsste und Sätze, aber das waren wirklich Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen, für mich war das wirklich auch, muss ich sagen, sehr starker Text.
Und es gab dann noch eine Grundsatzdebatte der Jury. Und die hat sich ein bisschen, das war so eine Frontlinie. Auf der einen Seite war eben Philipp Tingler, der meinte, die Fiktionalität ist für ihn sakrosankt und dass eben die Hauptfigur, diese Helga, nicht sofort als Helga Schubert gelesen wird, sondern eben eine autonome Erzählerfigur ist. Und das war ihm sehr, sehr wichtig. Und da hat dann Klaus Kastberger nochmal dagegen gehalten mit so einem Grundsatz aus dem Germanistikseminar, wo er meinte, er fühlt sich auch ganz wohl in diesem Germanistikseminar, nämlich, dass Autobiografie stellt eine Fiktion her, nämlich die Fiktion, dass Autor und Erzähler das Gleiche ist. Ja? Und da ist dann die Autorin doch ein bisschen klüger und da hätte dann Tingler doch einen zu engen Blick auf diese sakrosante Fiktion. Ne?
Zumal ja aus der Praxis die Durchschnittsleserin und der Durchschnittsleser ja fast immer sehr häufig diesen Bezug sieht und sehr häufig eben denkt, oh, das, was da geschrieben ist, das ist tatsächlich autobiografisch. Also diese Vermutung liegt ja ohnehin immer bei den Lesern näher. Also für mich ist das letztendlich auch eine Betrachtung. Also sehe ich jetzt diese Erzählerin als die Autorin oder nicht? Natürlich, und wenn die Parallelen so offensichtlich sind, dann ist das natürlich immer gegeben. Und viele Autorinnen und Autoren spielen ja sogar auch mit diesem Phänomen.
Genau.
Also ich fand diese, ja, wobei wir kommen in das, was, wo wir natürlich jetzt auch wieder über Herrn Tingler reden müssen, der sich zunächst mal wiederum sehr zurückgehalten hat. Ich glaube, man hat ihm, wer auch immer, seine bessere Hälfte oder die Regie in Klagenfurt zumindest ein bisschen eingeredet, dass er nicht dauernd immer dazwischen reden darf. Da hat er sich zumindest am zweiten Lesetag ein bisschen zurückgehalten. Aber wo er sich nicht zurückgehalten hat, das war doch, dass er sich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, über die Jury erhoben hat und die anderen so abgefragt hat, wie sind ihre Kriterien, jetzt erläutern Sie das doch mal und kann denn das sein und ja, wie fandest du sein Verhalten?
Also er hatte teilweise recht, inhaltlich, aber er ist mir dann irgendwann doch ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil ich hatte dann manchmal das Gefühl, dass diese Diskussion dann tatsächlich nur noch um seine Kriterien ging und die Aufmerksamkeit vom Text abgelenkt war. Was ich eigentlich schade finde, weil oftmals hatte man das Gefühl, es wäre eigentlich schöner gewesen, noch ein bisschen mehr wirklich am Text entlang zu diskutieren, und dann hat aber doch wieder, kam er dann wieder mit so einem Hot Take und war dann wieder irgendwie erklärungsbedürftig oder so, ja.
Ja, also man, es ist ja schon schön, dass er sozusagen nach Kriterien ruft. Das ist ja das, was manchmal auch jetzt bei den Zuhörerinnen und auf Twitter ist. So, wenn die Juroren sagen, ja, ich finde und ich meine, und man sagt, ja, jetzt noch ein bisschen Textarbeit, ein bisschen Kriterien. Mhm. Aber leider blieb seine Forderung nach den Kriterien so ein bisschen in der Luft hängen. Das habe ich also auch nochmal Herrn Kasperger gefragt, wie er so die Rolle von Herrn Tingler sieht. Das werden wir also nachher auch nochmal aus seiner Sicht des Mitjurors hören. Aber ja, für mich war das auch so, es ging dann um diese Diskussion und dann gab es so ein bisschen so ein Gegeneinander. Und vor allen Dingen mit Insa Wilke, finde ich, ist er so ein bisschen auch immer ineinander geraten, die ja auch ihm dann Kontra gab und wie Frau Wilke nun mal so ist, tatsächlich gleich mit Namen unterfüttert und mit konkreten Dingen unterfüttert. Und da blieb für mich Philipp Tingler wiederum in seiner Antwort, obwohl er sehr viel forderte, sehr im Nebulösen, wie jetzt denn seine Kritiken sind, außer dass er manchmal sagte, ja, aber man kann doch jetzt nicht noch so einen Text schreiben und so weiter, aber warum und wieso, das blieb er häufig schuldig, diese konkrete Definition und Ausformung.
Ja, er hatte sehr viele Meinungen darüber, was Literatur soll, was Kunst soll, was sie nicht darf und so. Und die waren auch immer sehr absolut. Und das hat immer, also finde ich, sehr oft einfach vom Text abgelenkt und von diesem konkreten Text, der da gerade verhandelt wurde. Was man mal machen kann, zu sagen, was sind jetzt eigentlich unsere Kriterien, ja, das finde ich manchmal gar nicht so schlecht, weil die Jury sich ja dann doch immer wieder in Dinge reinbeißt, dass es ganz schön ist, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Kinder, können wir mal kurz von oben drauf gucken, was hier eigentlich so. Und das habe ich mir auch immer mal gewünscht, dass das passiert, aber halt vielleicht nicht bei jedem einzelnen Text und vielleicht auch nicht ganz in dieser Vehemenz, ja.
Ja, eben in dieser absoluten Vehemenz aller, ich weiß es eigentlich besser oder ich bin auf der Höhe der Zeit, ihr seid auch hier die Bachmann-Juroren-Dinos und das kann doch nicht sein, dass ihr so und so über die Texte urteilt. So kam es einem manchmal vor. Aber um zurückzukommen auf die Diskussion zum Text von Helga Schubert, man kann, glaube ich, sagen, dass es wirklich sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Wobei man auch sagen muss, dass tatsächlich hier auch die Hinführung, das lag schon allein an dem sehr, muss ich auch mal sagen, sehr schönen, Autoren-Videoporträt, wo einfach schon Frau Schubert wirklich als sehr sympathische Person, das muss man einfach sagen, sie kam unglaublich sympathisch rüber, so ein bisschen erzählt hat und so weiter. Das war jetzt nicht so auf Arti und Kunst gemachtes Videoporträt, tat auch mal gut. Und das führte wirklich dahin, dass es ja auch wirklich so eine Art Verneigung zunächst mal vor ihr gab und von ihrer Person gab, auch von Herrn Tingler, der das wirklich sagen musste. Also er sagt ja wirklich, ich liebe sie, als großes Kompliment. Und das führte natürlich sehr persönlich hin. Und dann kam natürlich auch noch dieser sehr persönliche Text oder der sehr, von dem vermutet wurde, dass er eben sehr persönlich ist. Und deswegen, ja, hatte das so einen guten Anschluss und eben auch dann doch in der Mehrheit eine sehr, sehr positive Betrachtung dieses Textes.
Also auf jeden Fall denke ich, dass Helga Schubert nicht ohne Preis nach Hause geht. Da sollte es schon wirklich sehr mit dem Teufel zugehen. Und ich würde sie auch für den Publikumspreis, wenn ich so mein Twitter richtig lese, ist sie da, glaube ich, ziemlich weit vorne.
Ja, das wird natürlich immer interessant, weil es ja seit jeher und es immer so Autoren gibt, die tatsächlich, wo du merkst, oh, da sind die Sympathien aufgrund auch hier ihres Textes, ihres Auftritts. Dann gibt es natürlich so Autorinnen und Autoren, da hat man immer den Eindruck, die bringen sozusagen ihre Fans schon mit. Das hört man auch, da kommen wir sozusagen, wenn wir so wollen, auch zu Hannah Herbst, beziehungsweise.
Sehr elegante Überleitung von dir.
Genau, beziehungsweise, aber bei Jörg Pieringer gestern ja ein bisschen ähnlich. Aber ja, ich denke, ich leite jetzt sozusagen wirklich über zur zweiten Lesung, zur ebenfalls, zumindest jetzt auch so bei uns beiden, aber auch sonst so neugierig erwarteten Lesung von Hannah Herbst, zu der du ja auch schon einiges gesagt hattest. Können wir vielleicht mal kurz zusammenfassen. Hannah Herbst
war die Chefin von BuzzFeed, nee, von Weiß, Entschuldigung, das andere Internetkrachmedium von Weiß Austria. und okay. Ist jetzt gerade dabei, wird jetzt dann die neue, also kommt in die Redaktion der neuen Böhmermann-Show, die jetzt dann demnächst irgendwie, ich glaube, im Hauptprogramm sogar anläuft.
Es wird gemunkelt, das heißt einfach ganz banal ZDF-Magazin und soll wahrscheinlich im Oktober dann starten, ja.
Genau, und Hannah Herbst wurde eingeladen, auch von Insa Wilke, die hier einen Doppelpack, jetzt hier im Doppelpack gleich ankommt, also mit Schubert und Herbst, und die dann auch meinte, sie kannte beide Autorinnen vorher nicht persönlich und hat diese Texte gelesen und war ganz beglückt und wollte sie der Welt zum Geschenk machen.
Das hatte sie tatsächlich pathetisch gesagt, ja, genau.
Genau. Und Hannah Herbst liest einen Text, der heißt Es wird einmal, genau. Und es ist ein Text, der vor allem ein Du anspricht, und dieses Du ist gestorben. Es gibt immer wieder Hinweise eben auf die Krankheit, auf das langsame Sterben, auf und so. Und ob dieses Du der Vater ist, darüber waren sich alle nicht ganz einig. Und ich müsste auch noch mal wirklich genauer durchlesen. Die Zeit hatte ich jetzt nicht. Es könnte aber auch irgendein anderes, sehr geliebtes, etwas älteres, männliches Du sein. Man weiß es nicht genau. aber Vater liegt nah.
Also Hubert Winkels hatte das ja sofort dann in der Diskussion, ins Gespräch gebracht, dass das sozusagen auch die Erinnerung an die Kindheit und an den Vater ist. Und dann kam eben die Rückfrage, ich weiß jetzt mal, von wem sie kam, aber
von Kasperger war das.
Genau, Klaus, der gesagt Kasperger. Hat, wie kannst du das überhaupt festmachen? Warum ist das ein Vater? Und da musste Hubert Winkels auch irgendwie eingestehen, stimmt eigentlich, so genaue, ganz genaue Indizien gibt es nicht. Also sowohl wer das Du ist, als auch umgekehrt, wer das erzählende Ich ist, das bleibt in diesem Text offen. Wir müssten es wahrscheinlich selber nochmal lesen, aber nachdem, denke ich doch, die Jury sehr genau gelesen hat und sich da uneinig war, würde ich auch mal annehmen, dass die Indizien nicht ganz so eindeutig sind.
Genau. Ich persönlich hatte meine Schwierigkeiten mit dem Text. Also ich habe durchaus wahrgenommen, dass er auf Twitter sehr positiv aufgefasst wurde von sehr vielen Leuten. Aber mir, also es ist jetzt erstmal wirklich so eine, also es wurde als Hagiographie bezeichnet, man könnte es als Totenrede bezeichnen, eben dieser geliebten älteren Person. Das wird immer anhand von Anekdoten, anhand von du hast erzählt das und so, und also wirklich Geschichten und ausgedachten Geschichten. Und
vielleicht sollte man noch erwähnen, dass Herr Widerstein sogar die Möglichkeit in diesem Text sieht, dass es vielleicht sogar um einen Suizid geht, beziehungsweise um einen wirklich geplanten, also dass dieses Du in die Schweiz eventuell gefahren ist, nachdem, also das lässt dieser Text alles zu, okay?
Also ein Sterbehilfetext im Prinzip. Genau. Ganz explizit ist er eigentlich an keiner Stelle so richtig. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Text mich in eine unangenehme emotionale Geiselhaft nimmt und mir ein bisschen sehr die Pistole auf die Brust setzt von wegen, ich habe was Schlimmes erlebt, sei jetzt bitte auch betroffen. Und der wollte in mir irgendwie eine Art... Also er wollte in mir was auslösen. Und immer wenn ich das Gefühl habe, diese Texte wollen das, dann stelle ich mich bockig. Das ist bei mir halt leider so. Ja, ich lasse mich immer ungerne von Texten emotional an der Nase herumführen oder durch den Ring führen und bin dann immer erstmal so ein bisschen, will das eigentlich nicht. Und deswegen war ich auch bei dem Text eigentlich unwillig, muss ich sagen.
Ja, also mir ging es so, mein gut, es ist eine Auslosung der Textreihenfolge, aber natürlich spielt es auch immer eine Rolle, was kommt davor und was kommt danach. Und wir haben tatsächlich zunächst mal einen Text gehabt, einer Autorin, Jahrgang 1940, und haben dann einen Text gehabt, einer Autorin, Jahrgang 1990, also sozusagen 50 Jahre dazwischen. Und da ging es mir so, dass ich tatsächlich so ein bisschen dann doch gemerkt habe, es steckt nun mal mehr Lebenserfahrung und mehr Geschichte in diesem ersten Text, weil es einfach auch in der Autorin steckt. Und das hat man, also das war, dass ich gestern schon sagte, es sind Texte, die sicherlich dann doch beide recht gut sind, aber die jetzt hier aneinander stehen und von einer auch ganz anderen Lebenserfahrung zeugen. Und so sehr wir gesagt haben, Herr Schubert war zwar konservativ, aber da steckte dann doch in dieser Erfahrung und was sie berichtet, sehr viel Tiefe drin. Und was ich am Hannah Herbst Text sozusagen eher so, ja, sie erzählt jetzt von ihren Kindheitserlebnissen, aber das ist oder war für mich eigentlich jetzt gegenüber dem Text Helga Schubert eben banal wäre jetzt wieder, wäre ein bisschen zu fast zu wenig, aber ja, es waren dann doch relativ beliebige Kindheitserinnerungen, die eben ja gar nicht so diese Schwere und diese Vehemenz haben. Und ja, wie gesagt, diese Konstellation ist halt zufällig entstanden. Aber interessanterweise wiederum waren die Texte verbunden durch Insa Wilke, die beide eingeladen hat. Und sie waren sich dadurch auch sehr ähnlich, weil es ja so um den Tod irgendwie eines Menschen ging, mit dem man nahe in Beziehung ist, um es mal so allgemein auszudrücken. Und deswegen so in diesem direkten Vergleich kam Hannah Herbst für mich so ein bisschen in diesen kleinen Beobachtungen, diesen Szenen, die sie so einbaut. Ja, wie gesagt, mir fällt jetzt kein anderes Wort als banal. Banal trifft es nicht. Es war schon tiefer.
Ja,
aber
Ich verstehe, was du meinst. Also die Fallhöhe ist einfach nicht so hoch. Und also Insa Wilke sagt ja oder fand es gut an diesem Text, dass eben dieser Mensch, der gestorben ist, auch in seiner Schwäche akzeptiert wird, denn er sei ja schließlich auch eine Nervensäge und so. Aber das macht erstmal noch keine Fallhöhe aus, weil ich glaube, jeder Mensch hat irgendwelche negativen Eigenschaften, ja, also jeder oder ich glaube, zu jedem geliebten Menschen von mir fallen mir ungefähr 25 negative Eigenschaften ein, ja, wo ich mir denke, so war vielleicht nicht so, aber wenn man ehrlich ist, muss man es dazu erzählen, so. Aber das alleine ist jetzt erstmal noch keine Geschichte, ja, das ist jetzt erstmal noch keine, noch längst nicht so viel existenzielle Geschichte, tiefe Brüche drin, wie halt in dem Text von Helga Schubert.
Ich glaube, Michael Widerstein hat es gesagt, vielleicht hast du es notiert, aber dass der Text jetzt von Hannah Herbst sehr hermetisch eben auch zwischen diesen beiden Personen abgeriegelt ist. Es gibt da fast kein großes Außen. Die sind sehr eng und alle Erinnerungen sind eben zwischen diesen beiden Personen verknüpft, während eben bei Helga Schubert der Raum der Geschichte sozusagen sehr breit aufgemacht war, obwohl sie auch diese engen Verhältnisse, das enge Verhältnis geschildert hat, aber war da mehr. Das war sicherlich auch ein Unterschied.
Da war einfach viel, viel mehr Substanz drin. Also bei Helga Schubert, das war ja auch ganz schön. Da hat ja dann Kassberger nochmal ein bisschen einen Vergleich gemacht, so, weil da kommen dann eben auch so DDR-Marken und DDR-Alltag und zum Beispiel welches Parfum in der DDR immer gekauft wurde, das einzige französische, was es dort gab und so. Das hat ja schon fast so ein bisschen Pop-Roman-Anklänge eben in dieser Erzählung dieser Alltagsgegenstände. Und also da, wirklich bei da ist wirklich viel drin und in dieser auf den ersten Blick konventionell erzählten Geschichte, die glaube ich einfach auch noch viel länger wird. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass Helga Schubert da ein längeres Erinnerungsprojekt macht und draus macht. Das ist schon durchaus interessant und das will man glaube ich lesen. Es gibt viele Anknüpfungspunkte und ich weiß halt nicht, was bei Hannah Herbst ist halt ein nettes Geschichtel, aber es ist ja wie sie brav so. Also sehr sie muss sich, glaube ich, auch wirklich so ein ganz existenzielles Thema nehmen, weil sonst
ja.
Ich sehe halt auch wirklich nicht sehr viel Prosa-Stil bei ihr, ja.
Ja, also stilistisch auch da, wenn wir schon bei Helga Schubert gesagt haben, natürlich auch das sehr konservativ gebaut. Und geschrieben und vom Text her. Da kam ja noch ganz anderes. Ansonsten, ja, wir haben sozusagen jetzt auch ein bisschen die Jury-Diskussion, glaube ich, soweit damit auch schon zusammengefasst. Also auch die, ich denke, bei der Jury auch der Eindruck, beziehungsweise ich haben ja schon Namen genannt, was gesagt wurde zum Text von Hannah Herbst.
Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, in die avantgardistische Sektion, ne?
Ich weiß auch gar nicht, ob wir da, ich glaube, also für mich sind wir eigentlich noch sehr, sehr weltlich. Wir kommen jetzt also zu Egon Christian Leitner, eingeladen von Klaus Kassberger.
Genau, immer im Krieg. Und Egon Christian Leitner ist auch ein etwas älteres Semester schon. Und auch jemand, der, glaube ich, so in der österreichischen Poesie und Literaturszene, glaube ich, sich schon länger rumdrückt und auch schon länger da ist. Allerdings halt noch nie so den richtigen Durchbruch. Also so würde ich ihn jetzt mal einschätzen.
Wobei relativ gesehen, ich habe nochmal geguckt, also er ist Jahrgang 61, sieht vielleicht durch Bart und sonst wird also
ganz, ja, das kann sein.
Das ist immer relativ klar gegenüber jetzt Jahrgang 1990, okay. Aber ja, okay.
Ja.
Das nur als ganz so älteres Semester. Da liegen doch nochmal 21 Jahre zwischen Frau Schubert, muss man sich klammern. Wow, ja, okay.
Ja,
wenn man es so sieht. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ja, stimmt. Nee, genau, ich versuche diesen Text ein bisschen zusammenzufassen, was nicht so einfach ist, um ehrlich zu sein. Also es ist eine sehr, sehr dichte Prosa, die, glaube ich, wenn man sie liest, sehr viel einfacher und zugänglicher ist, als wenn man sie hört. Weil er hat das so ein bisschen sehr gleich, also gleichtönig, suadierend vorgelesen. Und da hörte sich das Ganze irgendwie sehr viel dichter und komplexer an. Und ich hatte erstmal so ein bisschen Probleme reinzukommen. Das dauerte dann allerdings gar nicht so lange, interessanterweise. Und irgendwann hatte er mich dann auch eingelullt. Und dann bin ich gerne gefolgt. Und das war auch wieder so ein bisschen ein Collagetext. Und es ging eben um verschiedene Lagen der Hilfsbedürftigkeiten, würde ich zusammenfassen. Also Leute, die irgendwie aus Kriegshintergrund, es kommt eine anorektische Person vor, die diesen Text auch leider nicht überlebt. Also ist immer so die Frage, dass was mache ich eigentlich? Jemand leidet, wie verhalte ich mich? Kann ich helfen? Stehe ich blöd daneben? Ja.
Habe ich eben was nicht berücksichtigt? Habe ich dummerweise irgendeine Bemerkung gemacht? Irgendwas nicht gesehen? Also gerade da bei dieser magersüchtigen Person, wo er sich dann Vorwürfe macht, oh, da war eine Bemerkung, das hat er so gar nicht wahrgenommen, dass sie vielleicht aufgestanden ist, rauszugehen, um sich zu übergeben und so weiter. Und er das im Nachhinein dann reflektiert, ja?
Genau.
Mich hat aber erstaunt, also wie du schon sagtest, er hat tatsächlich den Text und vor allen Dingen den Witz und die Ironie, den auch dieser Text und diese Sprache haben, tatsächlich durch einen sehr einförmigen Vortrag leider weggelesen. Ich habe das eben gemerkt am Lendhafen, wo ich so mitgelesen habe und dachte, oh, das ist ein Pointe, jetzt müsste eigentlich noch ein Lacher kommen, aber im Publikum war eher auch schon so halb weggedöst. Also der Vortrag tat leider dem Text nicht gut. Was ich aber erstaunlich finde, ging es nur mir so, der Text hat ja immer Tag, Monat, Jahr, also ist sozusagen undatiert, aber hat immer so ein Datum oder so eine Strukturierung. Das kann man Tagebuch nennen, aber von der Art her, auch von der sehr launigen, von dem Humor und von der Ironie, hätte das für mich auch irgendwie, hätten das auch Texte aus einem Blog sein können.
Och, dann ist es aber schon ein sehr literarisches Blog.
Also aus einem aus einem literarischeren Blog, aber so von seinen. Klar, das ist sehr gut gebaut. Figuren tauchen da auch immer wieder auf und Zahlen und es gibt eine Klammer. Aber dennoch so in der Art der Wahrnehmung, wie er reflektiert, wie er das schreibt, wie gesagt, vielleicht ging es nur mir so, aber es hätten auch literarischere Blog-Einträge und Beobachtungen sein können.
Na, ich glaube, er hat schon so die Kunstform des Tagebucheintrags, das aber dezidiert nicht irgendwie verortet ist, weil er sagt ja nicht 3. Juni, sondern er sagt Tag, Monat, Jahr. Tag, Monat, Jahr. Und das hat er diesen Text so strukturiert die ganze Zeit durch, ja, wie als seien es Tagebucheinträge. Aber ich glaube, das ist in dem Fall wirklich so ein Stilmittel, das mir eigentlich auch plausibel war, um ehrlich zu sein.
Aber es war auf, also für mich, wie gesagt, war es schon ein Text, den man, finde ich, wie gesagt, besser selber lesen muss oder der wirklich hätte jemand anders oder nochmal von jemand anders mit einem wirklich anderen Duktus vorgelesen, als Herr Leitner selbst gemacht hat, der ja auch sehr sakral saß, das muss man auch nochmal beschreiben. Also jetzt, er saß wirklich so hinter oder vor so einer Art, ja, Kirchenfenster, auf jeden Fall irgendein altes, dickes Gemäuer mit einem Fenster, das so über ihm dann war. Die Kamera so im Weitwinkel leicht vor ihm, ein bisschen so auf Tischebene, so dass so seine Hand dann, die dann zu den Blättern griff, auch so verzerrt war. Also das wirkte schon auch sehr, sehr sakral. Jemand hat, glaube ich, auch getwittert wie so ein unbeholfener Pfarrer, aber gut.
Es hatte schon so ein bisschen was von Predigt, das stimmt schon. Jetzt mal zur Jury. Also die waren ja eigentlich relativ, haben sich gut darauf eingelassen, glaube ich.
Bis auf einen?
Bis auf einen, der auch beim letzten Text schon ein bisschen anti war, was ich auch irgendwie verstehen konnte, aber bei Hannah Herbst saß ich schon so ein bisschen daneben und dachte, wieso finden die es jetzt alle so gut? Ja? Und bei Leitner war es aber eben auch so, dass Philipp Timmler wieder rausgefallen ist. Und ihm war das irgendwie zu moralisch. Also gut und böse fand er einfach zu gut getrennt oder zu klar getrennt. Er fand, der Text arbeitet mit zu viel Stereotypen, mit Klischees. Er fand ihn sogar literarisch belanglos, weil er ihm zu wenig aufmacht und zu wenig irgendwie den Blick öffnet, und das war ihm alles irgendwie zu klar und zu simpel. Und ich glaube aber, so simpel ist der Text gar nicht.
Also auch Herr Kassenberger, der ja eingeladen hat, hat dem ja auch entgegengesetzt, dass da eben tatsächlich ja das drin ist, was im Alltag passiert, auch an schlimmen Dingen. Und er fand es eben gerade gut, dass dieser Text eben gerade nicht moralisierend sei, beziehungsweise auch keine Auflösung hat. Wer ist schuld, dass die Situation dieser Person so ist? Also, dass es da keine Art von Zuweisung gibt oder irgendein, ja, was weiß ich, irgendein Dogma oder irgendwas dahinter, sondern dass das letztendlich offen bleibt.
Ja, und eigentlich hat sich die Jury auch ganz gut auf diesen Text eingelassen, fand ich. Haben da tapfer verteidigt, glaube ich, gegen den Kollegen Tingler. Und waren sonst also eigentlich wirklich sehr positiv gestimmt. Nora Gommeringer meinte, es sei ein großer Wurf. Und Kassenberger am Schluss nochmal schön zusammengefasst: Der Text hat uns alle penetriert und das war gut so. Also auf irgendeine Art und Weise hat er, glaube ich, auch alle penetriert. Ja. Genau, ah ja, und es gab noch ein Schlusswort von Herrn Leitner, das habe ich aber ganz schlecht verstanden, weil der Ton so immer wieder ausgesetzt hat.
Ja, also er hat, genau, also wenn ich das, so wie ich das verstanden habe, war es eben wichtig, nachdem eben Philipp Tingler die sozusagen ein bisschen die Banalität da angekreidet hat, war es Herrn Leitner wichtig, einfach nochmal die Bezüge, auch die historischen Bezüge, die in seinem Text drin sind, nochmal aufzuzeichnen. Also ein bisschen hat er ihm gesagt, hey Junge, du hast ja keine Ahnung, was da alles drinsteckt, ich erwähne mal so kurz dieses oder jenes. Also
Meister Eckhart und so, ne?
Also genau, also es wirkte seitens des Autors, dass es ihm tatsächlich ein Bedürfnis war. Also er war jetzt, es wirkte auch nicht mega echauffiert, aber ja, es war ihm so ein Bedürfnis, da diesem Rotzlöffel, sage ich jetzt mal, zu sagen, hier, was hier Sache ist in seinem Text. Also ist immer wieder problematisch, dass die Diskussion haben wir ja auch. Vor allen Dingen muss ich sagen, fand ich das dann doch, es wirkte wahnsinnig herablassend, als dann Philipp Tingler sagte, nee, es war klasse, dass sie sich geäußert haben, so sollte das sein. Also auch da wieder so, ja, war für mich wahnsinnig herablassend, wie er diesen Autor, dem es wirklich ein Bedürfnis war, eben das zu sagen, dann so von oben herab, na toll, dass sie das gesagt haben. Also ein bisschen wie so die Kindergärtnerin, das heißt aber schön gebastelt und so wirkt es auf mich. Also fand ich von der Art her, dem Zuschauen war es einem ein bisschen unwohl, also mir zumindest.
Ja, also ich habe mich auch ein bisschen fremdgeschämt, muss ich. Es war keine schöne Situation zum Zugucken. Leider.
Aber dennoch den Vormittag, fand ich jetzt so dann doch drei gute Texte, die sicherlich alle in Preisregionen sein könnten. Wenngleich ganz unterschiedlich.
Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Hannah Herbst nicht so ein Text war, der irgendwie, wo die Leute sich nicht so eine Lust hatten, sich mit zu befassen und der dann irgendwie durchgereicht wird. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber gut. Dann haben wir Matthias Senkel, der wurde von Hubert Winkels.
War ja Mittagspause und da gab es ein Filmporträt. Ich glaube, Feridun Saimoglu reist nach Istanbul, um sozusagen
mit seinen Eltern.
Die Wurzeln seiner Herkunft irgendwie zu ergründen in ein Land, was ihm eben auch in gewisser Weise fremd ist. Und dann ja gab es wieder diese Außen, die beiden Außenreporter oder ja, was sind sie? Also mir ist noch nicht so ganz klar die Rolle von Julia Rabinowitsch und Herrn Sichrowski. Ist mir noch nicht so ganz klar geworden.
Nee, das ist mir auch überhaupt nicht klar geworden, weil die haben dann, also Julia Rabinowitsch hat dann erzählt, also über das Zuhausesein in zwei verschiedenen Sprachen.
Was sehr interessant
und
war.
Und was total interessant war und wie sie halt irgendwie gesehen hat, Saimolo ist wohl auch einer von denjenigen, die ihr das irgendwie die Möglichkeit in einer fremden oder in einer nicht Muttersprache zu schreiben irgendwie auch eröffnet haben. Und Sichrowski hat sich dann irgendwie so ein bisschen sehr paternalistisch das ist ja auch ganz toll, wenn die dann auch so. Also ich finde es wahnsinnig unangenehm.
Genau das wollte ich, gerade dieses Wort wollte ich auch. Herr Sichrowski ist mir in dem, was er so sagt, wirklich wahnsinnig unangenehm. In der Art, wie er, was ist das für eine Art? Das ist eben nicht so Tingler, wo du denkst, na ja, okay, jetzt, der macht das auch ein bisschen so als Show, das macht, aber bei Herrn Sichrowski, das ist so.
Ja. Es ist schön, dass der Ausländer auch schreibt, so. Wirklich ein bisschen. Genau, und dann hatte er dann irgendwie noch so seltsame Zwischenbemerkungen die ganze Zeit mit diesem, da ging es irgendwie ums Internet und er sei ja jetzt irgendwie auch in einer WhatsApp-Gruppe und das sei alles ganz fürchterlich und so. Ich dachte so, okay, also ich meine, wir haben jetzt irgendwie 25 Jahre Internetnutzung hier ungefähr und du hast es jetzt in eine WhatsApp-Gruppe geschafft und meinst jetzt, du könntest da was dazu sagen. Okay, interessant. Feuer's raus.
Also ich weiß nicht, man hat so den Eindruck, der kennt irgendjemanden oder es war irgendwie so eine Bedingung, dass der da noch reinkommt. Also für mich ist er, das muss ich auch sagen, vollkommen überflüssig. Zumal ja interessanterweise Christian Ankovic aus dem Studio heraus die Fragen an die beiden gestellt hat. Und ich hätte es sehr sympathischer gefunden, wenn wirklich Julia Rabinowitsch dort gesessen wäre und ein bisschen so erzählt hätte, weil, wie gesagt, sie hat so eine erfrischendere Art und auch entsprechende Dinge wirklich auch zu sagen. Aber also dieser Mann ist eine Merkwürdigkeit.
Ja, und es ist, ich habe auch nicht so richtig viel Ehrfurcht vor seinem kulturellen Wissen und jetzt nach seinen Auftritten, muss ich gestehen. Also es ist jemand, glaube ich, da in Österreich kennt man ihn auch schon eher und schon länger. Ich hatte mit ihm noch nicht sonderlich viel Kontakt. Einfach in Deutschland kommt man um Herrn Sichrowski relativ leicht drumherum. Aber er hat sich jetzt doch sehr, sehr unangenehm in mein Blickfeld gestanzt. Ja,
klar, also wir haben die Außensicht sozusagen der Deutschen hier und ja, es gibt diese Promis, die man dann einfach in Deutschland nicht kennt, aber eben den Eindruck, den er jetzt so gemacht hat, war etwas merkwürdig.
Ja, ich muss ihn jetzt auch weiterhin nicht kennen, ehrlich gesagt.
Ja, aber das eben wollte ich auch nochmal anmerken, weil mir das nicht so ganz klar ist, die Idee hinter diesem Tribünenaufbau vor dem ORF-Theater mit, vor allen Dingen mit diesen beiden. Also Julia Rabinowitsch finde ich da auch, ja, strahlt irgendwie auch eine ganz andere Lebendigkeit aus. Ja. Und okay.
Wir hoffen einfach, dass nächstes Jahr kein Corona mehr ist und dass es einen ORF-Garten gibt und dass da Zita Bayreuther sitzen wird und alles wird gut. Oder so.
Ja. Dann kommen wir jetzt zum Nachmittag.
Matthias Senkel wurde eingeladen von Hubert Winkels und las einen Text namens Warenz. Und das muss irgendwo im Mecklenburgischen sein, dieses Warenz. Und er hat das Ganze so auch wieder collagenartig erzählt. Es gab eben Erzähleinschübe, es gab Dialogeinschübe, es gab heimatkundliche Berichte und so wurde dieses Warenz und sein Steinkreis, den es da irgendwie gibt, umkreist. Und Matthias Senkel hat diese Prosa, die sie eigentlich ist, vorgelesen, als sei es Lyrik. Und das war sehr schwer und sehr unten, also zuzuhören. Das machte nicht so viel Spaß, fand ich.
Und es ging ja irgendwie auch da um Geologie und so weiter. Und ja. Dann kam eben noch die Ebene rein, dass dann tatsächlich irgendwelche, was war's, Drachenbabys entdeckt wurden.
Genau, also dieser Steinkreis wurde von einem dieser, von einer historischen Figur aus diesem Warenz als Drachenei-Gelege irgendwie attestiert. Und irgendwie gibt es dann am Ende Hinweise darauf, dass es das auch wohl auch wirklich sein könnte oder so. Also sehr mythisch, aber mit wenig Mehrwert für mich persönlich jetzt, um ehrlich zu sein.
Ja, also mir ging es auch so, dass ich bei diesem Text, ich gebe es zu, auch ein bisschen abgeschaltet habe, weil dann einfach ich immer so einen Eindruck habe, dass hier auch so ein bisschen so Wikipedia-Wissen eingebaut ist. Also sehr viel Naturwissenschaft im Text und ich Sinn und Zweck da nicht so ganz entdecken kann.
Also man suchte allgemein das Gravitationszentrum. Das war, glaube ich, Klaus Kastbergers Lieblingswort. Nicht nur in dieser Diskussion, sondern auch noch in anderen. Er war immer auf der Suche nach dem Gravitationszentrum und bei dieser Suche nicht immer erfolgreich.
Und interessanterweise
auch nicht in diesem Text.
Das war eine schöne, also ich dachte, wow, wie man so in der Argumentationslinie verfahren kann. Klaus Kastberger, genau, hat er eben gesagt, er musste sehr viel googeln bei diesem Text, was ist und ob das wirklich so stimmt und ob das da in Mecklenburg wirklich so ausschaut. Und das hat Klaus Kastberger gesagt, das fand er nicht so gut. Das ist schon so ein Indiz, dass der Text da vielleicht Schwächen hat. Und Hubert Winkels hat das dann total umgedreht und wiederum gesagt, ja, aber dass der Text einen dazu bringt, um sozusagen Wirklichkeit mit der Realität des Textes abzugleichen, das sei doch wiederum eine Stärke des Textes. Genauso wie Herr Kastberger auch sagte.
Das ist der berühmte Winkels-Move, ja, das haben wir öfter.
Ja, wie er noch sagte, ja, es könnte auch ein Kinderbuch sein. Was hat er, hatte ich nur den Audio-Stream gehört, was aber sehr, welches Wort hat Klaus Kastberger da auch noch wiederholt aus dem Text? Ich habe es jetzt nicht mehr präsent. Und auch da sagte Hubert Winkels, auch wenn Sie das jetzt so aussprechen, dann klingt es doch sehr melodisch und wunderbar. Und wenn Sie sagen, das mit diesen Drachen, das könnte plötzlich ein Kinderbuch sein und Sie könnten sich vorstellen, dass es auch eine tolle Zeichnung dazu gäbe, dann sei das doch auch gerade wieder so etwas, was für den Text spricht, wie zugänglich der da ist und welche Möglichkeiten der auflässt. Also wirklich, ja, du sagst Winkels Move, aber das fand ich eine schöne Umkehrung, das, was gegen den Text spricht, zu nehmen und zu sagen, ja, aber dann spricht es doch für den Text.
Man kann diesen Text, glaube ich, und auch diese Diskussion fast ganz gut mit dem nächsten noch zusammenbinden, um ehrlich zu sein, weil ich habe da auch ähnliche Einwände.
Kam ja auch von Hubert Winkels, auch beide
kam
Autoren.
Beide von, genau.
Genauso wie am Vormittag endete der Nachmittag mit sozusagen den zwei Autoren eines Jurymitgliedes. Aber zu Matthias Senkel muss aber jetzt unbedingt noch dazu gesagt werden, was mir gar nicht mehr bewusst war, dass es sozusagen sein zweiter Anlauf ist beim Bachmann-Preis.
Ja, genau, das hast du irgendwie rausgefunden. Das war mir überhaupt nicht mehr präsent, um ehrlich zu sein.
Das habe ich auch nur, ich glaube, es stand sogar dann auf der Website und dann habe ich tatsächlich Großteil der Lesung irgendwie damit zu verbracht, auch in meinen eigenen Tweets von damals nochmal zu schauen. Also tatsächlich war Matthias Senkel von Paul Jandl eingeladen, damals 2012, das war, glaube ich, mein zweites Jahr hier in Klagenfurt vor Ort, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat er schon mal gelesen und ich habe damals auch noch schön säuberlich auch meine Tweets archiviert, beziehungsweise sind ja so bei Twitter archiviert. Und schon damals, er kam damals auf die Shortlist, das habe ich auch noch meinen eigenen Tweet sozusagen entnommen, aber hat wohl keinen Preis damals gewonnen. Und jetzt, 8 Jahre später, ist er wieder mit dabei. für mich ist das immer ein bisschen so eine Merkwürdigkeit. Also, ich meine, es ist nicht der erste Autor, der ein zweites Mal liest. Das gab es immer schon mal. Aber trotzdem seltsam, wenn man sich denkt, Mensch, es gibt doch da so viele Autorinnen und Autoren da draußen. Gibt doch auch mal anderen eine Chance. Denke ich da immer. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja. Ach, man kann das schon zweimal machen, aber ja,
man soll also es vielleicht auch schaffen.
Ja, dann soll man halt auch dann halt auch nicht zweimal so einen Kram abliefern. Also, also das ist jetzt ein Autor, den ich jetzt nicht unbedingt gerne das zweite Mal gehört hätte, sagen wir es so. Bei anderen war das vielleicht anders. Aber das war jetzt nicht so meins. Und das war eigentlich oder hat ähnliche Probleme wie der andere, wie der nächste Autor.
Zu dem wir jetzt kommen, genau.
Genau, Levin Westermann. Und der Text heißt Und dann. Und das sagt auch schon alles über die Strukturierung dieses Textes, nämlich ein auch wieder so Prosa-Lyrik. Und handelt von einem Ich-Erzähler, der in einem Ratternstuhl sitzt und von dort aus so ein und dann und dann und dann Leier über die Katze auf seinem Schoß und die Schafe und die Igel und die Pfauen und was um ihn herum passiert und irgendwie die Gedichte, die er jetzt irgendwie doch viel lieber als die Prosa und er soll mehr Gedichte lesen und dann kommt der Rasenmäher vorbei und das klingt, ja. Also man sollte vielleicht nicht unbedingt versuchen, das inhaltlich zusammenzufassen, weil es halt wirklich stark von seiner Form lebt.
Es war aber, ein lautmalerischer Text, das schon. Also merkwürdige Zusammentreffen gibt es ja immer. Gestern der letzte Text von Jörg Pieringer war genauso ein Text in Kleinschreibung, ohne Punkt und Komma. Und das ist, wenn man sich den Text anschaut, ja der von Levin Westermann genauso. Auch der Text ohne Punkt und Komma, Kleinschreibung durchgehend, Umbrüche, also wie ein Gedicht gesetzt und auch noch zentriert. Also alles so wie Kleinlyriksprecher sich so ein Gedicht vorstellt. Zentriert, kein Punkt und Komma, es ist alles modern, sehr hip, ist sehr arty, sehr Kunst. Und ja. Du hast es schon gesagt, also da sind natürlich auch lautmalerische Dinge drin. Da ist auch zweimal Rilkes Panther erwähnt, der ja auch sozusagen immer hin und her schleicht, immer dasselbe sieht. Und auch Rilke hat aber natürlich auf weit, weit, weit höherem Niveau natürlich auch diese lautmalerischen Dinge als hinter, wie was unter den Stäben gäbe und so weiter. Also diese Stabreime drin und so weiter und so weiter. Das hatte er ja auch mit dem Rasenmäher. Und immer wiederholt es immer repetitiv und auch da wieder der Winkels-Move. Der dann gesagt hat, genau, es ist vollkommen egal, worum es im Text geht, das ist nicht von Bedeutung, sondern es ist sozusagen eher die Art und die Umsetzung. Also hab ich so wieder als diesen Winkels-Move empfunden.
Das stimmt. Tingler wähnte sich gefangen in einem grotesken Sketch, weil er irgendwie wirklich dachte, also ich glaube, er hatte so seinen Hurzmoment jetzt irgendwie in dieser Diskussion. So, Alter, ihr meint das wirklich ernst. Das ist natürlich, das ist ein bisschen schwierig. Aber wer das, glaube ich, wirklich dann am Ende ganz gut zusammengefasst hat, war Michael Widerstein tatsächlich, der eigentlich sonst nicht unbedingt immer mein Lieblingsjuror ist, mit dem ich auch gerne mal überquer stehe. Aber der hat jetzt dann doch mal irgendwie angebracht, ganz zu Ende, der mit dem Text auch nichts anfangen konnte und meinte, da sitzt jemand in sehr, sehr Saturiertes und erzählt eben so aus diesem sehr saturierten Ratternstuhl heraus und breitet seinen Bildungsbürgerkanon aus. Und das ist natürlich auch so ein bisschen diese Art von Literatur, die Matthias Senkel, aber auch Levin Westermann eben propagieren. Ja. Das sind so diese weißen Herren, die da so sitzen und dann irgendwie über also viel Name-Dropping dann noch möglichst machen, ja, und viel gelesen haben und dann kommt viel Wikipedia noch dazu und immer wieder Verweise auf irgendwie andere Bücher, also so Literatur im nicht immer besten Sinne. Und wo du dann wirklich dann da sitzt und denkst so, ja, das ist alles ganz hübsch gedacht und geklöppelt, aber was hat das mit mir zu tun und was zur Hölle hat das eigentlich mit der Welt zu tun, abgesehen davon, dass da jetzt irgendwie in dem Senkeltext dann irgendwie auch mal die DDR und erwähnt war, aber halt auch nicht irgendwie tiefer oder so, sondern auch wieder nur so als eins von vielen Oberflächenphänomenen. Also das sind schon sehr aus Texte aus einer sehr luxuriösen Position heraus erzählt, wo ich, ja, weiß also, ich nicht genau, aber was
Westermann die... Westermann betreffend, muss man sagen, hat die Jury sehr gut angebissen. Also sowohl Klaus Kassberger, ja, der sogar sagte, es sei der beste Text, den Hubert Winkels jemals sozusagen in diesen Wettbewerb eingebracht hätte, als auch, ja, Nora Gomringer, die natürlich von der Word- und Slam-Performance her auch kommt, die, mhm, auch eben gerade dieses performante, weiß nicht, wie sie es ausgedrückt hat, aber
ein Kanto des Fühlens.
Genau, ein Kanto des Fühlens,
sei eine nicht der Gefühle, liturgische Art. Genau, eine liturgische Art der Rezitation habe ich notiert.
Genau, also ihr hat wiederum sozusagen dieses Lautmalerische und das wohl auch sehr gut gefallen. Und ich glaube, Insa Wilke war jetzt auch da begeistert. Also merkwürdigerweise geht es mir da wie Herrn Tingler, so schwer es mir fällt, das zu sagen, dass ich tatsächlich da auch so bin, in dem Fall, wie, Moment, das darf doch jetzt nicht wahr sein, dass ihr diesen Text gut findet, dass ihr geht doch diesem Text gerade auf den Leim. Also man, ja, sieht es, finde ich, auch immer sehr gut, in dem Fall wieder bei Twitter. Bei so einem Text wird sofort, ging mir genauso, parodiert, nachgemacht.
Ja, ja. Es gab, ja, von Clemens Setz einen hervorragenden Gedichtkranz zu den Pfauen, den Schafen und den Igeln. Also kann man unbedingt auf Twitter nachlesen. Der hat es wunderschön gemacht und in kürzester Zeit und es reimt sich.
Gucke ich mal, wie ich das auch in die Shownotes eingebunden bekomme und gut, ja, da muss man aber, sage ich jetzt auch mal, wir sagen eben Clemens Setz, im letzten Jahr übrigens ja die Öffnungsrede von ihm, ja, das sind einfach auch für mich wirklich Unterschiede.
Ja,
Und tatsächlich, wenn so, das ist so ein Text, wo ich wirklich sagen muss, Clemens Setz schreibt in Anführungszeichen das mal so kurz runter und ich finde, das hat dann schon mehr als das, was Levin Westermann da baut. Für mich
Von Clemens Setz gab es übrigens auch einen wahnsinnig interessanten Tweet zu Matthias Senkel, der meinte, dieser Text erinnert ihn irgendwie alles an all das, was ihn selbst in seinen frühen Texten nervt. Also so dieses Wikipedia und dieses Wissenshuberische und so und dieses Formspielhafte und so. Und da sei er irgendwie, also man hatte so das Gefühl, so, ah, das ist ja gerade drüber weg und jetzt kommt halt jemand und macht nochmal genau das. Also das fand ich eine schöne Beobachtung.
Also auch da in Anknüpfung an, wie gesagt, den gestrigen letzten Text Jörg Pieringer, wo es ja auch darum geht, computer generated, würde es mich nicht wundern oder könnte ich mir, also es wird nicht so sein, aber man hätte auch sagen können, wow, der Text von Levin Westermann, der war vom Computer geschrieben, ein Algorithmus hat da irgendwie die Wortreihenfolgen immer wieder vermischt und aneinander gefügt und geschaut, dass die Vokale hier so eine Stimmung ergeben. Also so kam mir dieser Text leider vor. Aber
ja, bei der und ich hätte halt wirklich gerne nochmal von Widerstein ein bisschen genauer ausgeführt, diese sehr super privilegierte Literaturnachdenkhaltung, die finde ich echt ein bisschen over ist. Also das kann man ja in den 90er Jahren bringen, aber das ist irgendwie, also ich weiß nicht, da hat es auf der Welt echt auch ein bisschen andere Probleme. Und dann kommt halt Winkels mit zwei so Texten an und denkst man auch so, Herr Winkels, es gibt noch andere Literatur auf dieser Welt, ja. Das ist jetzt schwierig, wenn man, also ich meine, wenn man einen so jemanden einlädt, das ist ja ganz gut, aber die sind einfach sehr, sehr ähnlich.
Und mir ging es tatsächlich so, das hatte ich auch so getwittert, wo ich dachte, wenn du das jetzt so anhörst und sitzt vor dem Fernseher und es kommt jemand rein, der gerade so mit Literatur nicht ganz so viel am Hut hat und hört das, man schämt sich ein bisschen, muss sich irgendwie sofort rechtfertigen. Was hörst du denn da? Das soll irgendwie Kunst sein, um Gottes Willen.
Ja. Lass mich, das ist mein Klagenfurt.
Genau, das verstehst du nicht. Ja. Ja. Die Diskussion brach dann sehr abrupt ab und hätte noch weitergeführt werden sollen. Und auch das wird uns Herr Kassberger, ich mache so ein bisschen den Cliffhanger, Kassberger nochmal erläutern, wie das denn so war. Denn eigentlich sagte Christian Ankovic, Dreisatz muss pünktlich 15.30 Uhr raus und weg. Aber es wird im Livestream noch weitergehen. Alles, glaube ich, switchte dann auf den Livestream. Und auch der ging dann leider nicht weiter.
Genau, da habe ich ja auch gerade dort noch den Abspann geguckt. Das war mittelsinnvoll.
So, was war aber da passiert? Gut. Das wird Herr Kassberger auch gleich nochmal erläutern. Aber das war der zweite Lesetag. Und wenn wir auf den zweiten Lesetag blicken, wie ist dein Resümee?
Wie ist mein Resümee? Also der Nachmittag war eher so nix, aber der Vormittag war ja doch ganz ordentlich. Also mit Helga Schubert ist auf jeden Fall eine ganz, ganz heiße Preiskandidatin. Bei Leitner kann ich mir das auch vorstellen. Bei Hannah Herbst mit Abstrichen.
Also Hannah Herbst so genau ein zweiter oder dritter Platz. Es gibt ja eben noch mehrere Preise. Es gibt den Preis von Deutschlandfunk, es gibt den Preis von Dreisat.
Aber wir haben ja morgen noch vier Lesende insofern. Also wir haben morgen, kommen ja noch Lydia Haider. Es ist, glaube ich, auch nochmal eher lyriklastig. Wir haben morgen einen Girls' Day. Laura Freudenthaler, Katja Schönherr und Meral Qureshi. Also ist ja noch alles möglich, ne? Ist ja noch alles drin eigentlich.
Ja, aber ansonsten sehe ich es genauso wie du. Der Vormittag fand ich wirklich drei stärkere Texte. Natürlich trotzdem sehr unterschiedlich, kann man nochmal abstufen, während in meinen Augen auch die beiden Texte des Nachmittags irgendwie, diese Art von Texte haben die beste Zeit eigentlich hinter sich. Und es waren ja beides mal die Texte von Hubert Winkels, okay. Ja, aber da war durchaus einiges dabei.
Ja, dann bin ich gespannt auf dein Interview mit Klaus Kassberger.
Genau, den habe ich dann noch telefonisch erreicht nach dem zweiten Lesetag. Und die Besonderheit ist eben, dass er ja das jetzt mal anders erlebt, von zu Hause aus. Also dieses Gespräch werden wir jetzt am Ende noch hören. Wir hören uns morgen dann wieder. Morgen, wenn es technisch klappt, sind wir da vielleicht zu dritt und diskutieren dann nochmal sozusagen die morgigen vier Texte, aber wir kommen dann auch schon wieder auf den Gesamtblick und können auch schon mal Prognosen dann abgeben.
Genau, morgen wird dann nochmal hart gewettet und gesetzt und spekuliert.
Und ich erinnere auch nochmal dran, das muss ich ja auch hier noch freischalten. Und es gibt die Abstimmung dann zum beliebtesten Bachmann-Preis Juror oder Jurorin auf literaturcafé.de. Das werde ich dann nochmal irgendwie durchgeben. Wird sicherlich auch ganz spannend. Und es gibt ja auch die offizielle Abstimmung dann nach der letzten Lesung zum Publikumspreis auf der Website des ORF, also danach, ich weiß nicht, morgen geht es glaube ich 14.30 Uhr, sind nur vier Texte, also danach dann die großen Abstimmungen, bitte jetzt schon der Hinweis, bitte abstimmen, sowohl Publikumspreis als auch Jury, das ist undotiert, aber auch immer ganz spannend. Ich erinnere nochmal an Michael Wiederstein, ist sozusagen noch aktueller Amtsinhaber dieses Titels.
Ich bin gespannt und lehne mich hiermit zurück, erwarte das Interview und du kannst gerne abmoderieren, wenn du das möchtest.
Das möchte ich und das mache ich. Ich sage also wieder vielen, vielen Dank an dich, Andrea, Andrea Diener aus Frankfurt. Und wir hören uns morgen weiter und hören jetzt das Interview mit Klaus Kassberger. Bis dann und bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ich begrüße in Graz Herrn Kassberger. Hallo.
Hallo, Herr Tischer.
Im März kam die Absage, der Bachmann-Preis soll nicht stattfinden. Und Sie gehörten zu den 5 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern des offenen Briefes dann, die sich dafür ausgesprochen haben, dass er doch stattfinden soll. Wie war das konkret bei Ihnen Ende März? Haben Sie gesagt, naja, okay, unter den Umständen, die damals noch ein bisschen anders waren, auf jeden Fall nicht stattfinden lassen? Oder haben Sie von Anfang an gesagt, es muss eine andere Lösung geben?
Also im März war merkbar, dass alles abgesagt wurde. Man wollte ja die ganze Kultur absagen und hat es auch teilweise gemacht. Und gerade beim Bachmann-Preis hatten viele von uns die Idee oder die Vorstellung, dass das als Fernsehevent ja gerade prädestiniert ist dafür, nicht abgesagt zu werden und dass man andere Formen finden sollte, ihn durchzuführen. Das heißt, wir haben uns ja auch, ohne dass uns jemand gefragt hätte, zu Wort gemeldet und das hat ja auch gleich großen Widerhall in der Direktion des ORF in Wien gefunden.
Hatten Sie da schon konkrete Vorstellungen oder haben Sie gesagt, der ORF wird es schon hinkriegen?
Na, der offene Brief ist ja bekannt. Sie haben ihn ja gerade abgedruckt, glaube ich. Wir haben gesagt, wir wollen, dass heuer ein Notprogramm stattfindet. Wir wären bereit, auch mitzuarbeiten an Konzepten, ihn heute und heuer unter diesen veränderten Umständen stattfinden zu lassen. Im März, April, als diese Sache passiert ist, war eigentlich klar oder schien es so, als ob ein Gedanke an eine Publikumsveranstaltung, eine Präsenz vor Ort sowieso undenkbar ist. Das heißt, von vornherein war klar, das sollte ein Event ohne Präsenz in Klagenfurt werden. Und was uns aber auch wichtig war und was wir auch von der ersten Sekunde gesagt haben, dass es heuer so sein könnte und sollte und dass man sich Gedanken machen soll, aber dass zum Klagenfurter Wettlesen im Normalfall Klagenfurt dazugehört und dass es eine Garantie geben muss, auch wenn man alternative Konzepte entwickelt, dass es im nächsten Jahr wieder in Klagenfurt in gewohnter Weise stattfindet.
Sie sitzen jetzt, wenn ich das so auch richtig gesehen habe und verfolgt habe, tatsächlich zu Hause, richtig?
Ich sitze in der Wohnung und bin auch sehr glücklich über diese Lösung, ehrlich gesagt. Ich habe nicht weit von meinem Schlafzimmer zum Wohnzimmer, wo die Kamera aufgebaut ist. Der Techniker ist schon sehr, sehr früh am Morgen hier und ich lebe hier, ich wohne hier, ich halte mich hier auf und ich muss nicht dauernd hin und her pendeln. Und es gibt ja für uns auch lange Phasen, wo wir präsent sein müssen, vorher schon, weil die Technik eingerichtet werden muss. Da muss immer jemand vor Ort sein. Also ich habe auch überlegt, zuerst ins Literaturhaus nach Graz zu gehen, das ich ja leite. Nur ist es so, dass das gar nicht geht im Augenblick, weil dort haben wir im Juni schon wieder das Veranstaltungsprogramm begonnen. Also ich weiß nicht, ob in Deutschland klar ist, wie die Corona-Situation in Österreich eigentlich ist. In Österreich sind kulturelle Veranstaltungen mit eingeschränktem Publikum ab Anfang Juni wieder möglich und wir haben sofort gesagt, wir beginnen wieder damit.
Was war jetzt in der Diskussion für Sie die größte Veränderung? Ich meine, gut, Sie sitzen jetzt da allein, nicht im direkten Kontakt mit den Mitjuroren. Sie sehen die nur auf dem Bildschirm vor sich. Wie empfinden Sie die Situation? Also was sind Vor- und Nachteile?
Also man kommt eigentlich sofort wieder in das normale Studio-Feeling hinein. Es macht keinen großen Unterschied, ob man 6 Mitjuroren und den Kommentar und den Moderator am Schirm sieht oder ob man im Studio sitzt. Also sobald man konzentriert ist und sobald man bei der Sache ist, sobald man im Text ist, blendet man das eigentlich aus. Die Technik funktioniert auch wirklich toll im Hintergrund. Ab und an gibt es einen Bildausfall, da ist man wieder daran erinnert, dass man eigentlich zu Hause sitzt. Also ich habe das so internalisiert gestern zum Beispiel, dass ich auch einmal, glaube ich, gesagt habe, hier in Klagenfurt, also man fühlt sich an einem Ort, das ist ja sozusagen das Wunder an diesen Medien auch, dass man denkt, man ist an einem Ort, ein bisschen gewohnungsbedürftig und möglicherweise kommt das auch in der Fernsehsendung manchmal seltsam rüber, ist, dass man einfach eine gewisse Zeitverzögerung hat. Also das Bild kommt 3 Sekunden später, der Ton kommt 1 Sekunde später, also das dazwischen quatschen, was ja toll ist, und was die Sache lebendig macht, ist ein bisschen schwierig, weil man quatscht dazwischen, weiß dann gar nicht, ob ein anderer auch schon schon dazwischen quatscht. Also diese Zeitverzögerungen, die natürlich in Präsenz vor Ort nicht stattfinden, die machen das ein bisschen ungewohnt. Aber ich muss sagen, auch die bisherigen 2 Tage haben ja gezeigt, dass man bei den, oder dass viele der Juroren oder eigentlich alle ja sehr, sehr präsent waren in den Diskussionen, zumindest einmal rein theoretisch. Und das mit, ich glaube, die Brigitte Schwenz-Harrand war gestern einmal ausgefallen. Ja. Da hätte man vielleicht auch schneller darauf reagieren müssen und vom Moderatorseite vielleicht auch sagen müssen, jetzt ist sie wieder da, jetzt was hat sie versäumt. Aber ich glaube, das ist auch für den Ankovic nicht so einfach zu sehen, was da vor Ort passiert. Ich glaube, der kriegt das gar nicht mit, ob da jemand ausfällt. Also das sind so Schwierigkeiten, die der Situation geschuldet sind. Aber ein großes Aufheben muss man um diese neue technische Situation, was die reinen Jurygespräche betrifft, eigentlich nicht führen. Das klappt eigentlich ganz gut, zumindest aus meiner internen Sicht. Ich sehe es ja nicht von außen als Publikum, aber was ich höre von außen, nimmt man das auch so wahr, dass das eigentlich eh fast so ist wie in den normalen Jahren.
Also das kann ich tatsächlich auch so bestätigen. Die Frage ist natürlich spannend, hatte ich gestern auch Frau Schwenz-Harrand gefragt. Wie sieht es sozusagen mit der Nähe zu den Autorinnen und Autoren aus? Die ist ja leider nicht so gegeben. Also ihre beiden Texte sozusagen waren ja schon dran, Lisa Krusche gestern, Egon Christian Leitner heute. Sie haben sich im Vorfeld wahrscheinlich mit beiden schon persönlich getroffen oder kennen Sie die gar nicht persönlich?
Nein, überhaupt nicht. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Heute war es ein bisschen besser, muss ich sagen, vor allem bei der Frau Schubert. Die war sehr präsent, auch weil sie öfter eingeschaltet war und zugeschaltet war für uns auf dem Monitor und weil sie auch adressiert worden ist von Christian Ankovic als Person. Und ansonsten macht schon einen Unterschied, ob ich meine Kritik äußere in einem Raum gemeinsam mit dem Autor, mit der Autorin, über den ich spreche. Und was Sie ansprechen, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Natürlich lernt man die Autoren und Autorinnen kennen in Klagenfurt. Also ich bin da eher zurückhaltend. Ich spiele mich da auch nicht groß als Mentor dieser Texte auf oder würde niemals auf die Idee kommen, da irgendwelche Korrekturvorschläge noch zu machen. Das sollen die Verlagslektoren machen, die ja auch dafür bezahlt werden. Aber es ist schon wichtig, ich glaube auch die Persönlichkeit einfach vor Ort kennenzulernen. Die Frau Krusche kenne ich überhaupt nicht. Also sie hat den Text eingereicht und ich hatte mit ihr überhaupt noch keinen Kontakt, auch gar nicht im E-Mail, im Vorfeld oder so irgendwas. Also ich habe jetzt nur nachher einmal eine SMS geschickt oder eine WhatsApp-Botschaft, ich weiß nicht mehr genau welches Medium, und habe ihr nur sie nur gefragt, wie sie es empfunden hat. Aber das kann natürlich einen persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Die Autoren sind eigentlich weg und verschwunden. Die sind zwar am Bildschirm, ich wollte noch gerade sagen, die sind vom Bildschirm verschwunden, am Bildschirm sind sie da, aber sie sind uns doch etwas entschwunden und das ist eigentlich auch sehr, sehr schade.
Ihre Auswahl, so kam es heute auch rüber, nachdem Frau Wilke ja gesagt hat, sie begreift so ihre Auswahl auch ein bisschen als Geschenk, diese Texte, scheinen Sie mir auch in der Auswahl der Texte eher auch die interessanteren rauszugreifen, die vielleicht, so meine Wahrnehmung, auch für Sie noch Reibungspunkte haben. Ist das so richtig?
Naja, ich begreife natürlich den Bewerb als große Chance, auch ihre Positionen, die am Markt nicht so leichtgängig sind, eine Möglichkeit zu bieten, sich 30 Minuten im Fernsehen einmal zu präsentieren. Und ein Geschenk war der Egon Christian Leitner, zumindest für den Herrn Tingler, mit Sicherheit nicht. Das war aber auch nicht meine Absicht, irgendjemandem ein Geschenk zu machen. Ich habe auch wirklich viele positive Reaktionen bekommen auf Egon Christian Leitner. Das ist ein sehr zupackender Text, man hat es ja auch gehört und ich halte es gar nicht so für aussichtslos, dass der auch gute Chancen in der Juryabstimmung dann hat, aber im Allgemeinen suche ich nach Texten, für die Klagenfurt und der Bachmann-Preis dann auch eine Chance ist, sich einmal in einem größeren Umfeld zu präsentieren, das sie aus meiner Sicht verdient hätten. Aber ich glaube, dieser Grundgedanke herrscht ja eigentlich auch bei Insa Wilke und bei anderen Juroren vor.
Wir müssen natürlich auch über Herrn Tingler sprechen, der doch auffällt in seiner sehr vehementen Art und Weise, wie er manchmal nicht nur die Texte bzw. Autorinnen und Autoren kritisiert, sondern gerne auch mal die anderen Jurymitglieder eigentlich kritisiert und nach Kriterien fordert und nicht so genau klar ist, welche er hat. Wie sehen Sie die Rolle von Herrn Tingler?
Also ich bin froh, dass Philipp Tingler in der Jury ist. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an das Jahr, als ich neu in die Jury kam. Ich war am Anfang auch ein bisschen quengelig, muss ich sagen. Und man glaubt, da kommt man und da erklärt man die Welt neu. Und Herr Tingler hat ja schon im Vorfeld erzählt und angekündigt, dass er das alles ganz, ganz anders, sieht. Es spielt bei dem ganzen Bachmann-Preis immer eine persönliche Ebene auch eine Rolle. Und es war vielleicht, also ich fand es eigentlich einen glücklichen Zufall, dass er ausgerechnet mit einem eigenen Text als erster dran kam und dann vielleicht das Gefühl gehabt hatte, man stellt sich gegen ihn, indem er den Text kritisiert. Also es ist ein bisschen seltsam, er kam mit einem sehr altbackenen Text an und auf die Dauer nervt ein bisschen, dass wir von ihm eigentlich immer das Gleiche hören, nicht? Und dass er jetzt sich in diese Opferrolle so hinein begibt. Prinzipiell ist es toll, dass eine Lebendigkeit herrscht in der Jury und davon, dass man unterschiedliche Literaturauffassungen hat, lebt ja dieser ganze Bachmann-Preis. Und je vielfältiger das ist, und heuer sind die Texte sehr vielfältig, was natürlich einfach einzig und allein damit zu tun hat, dass die Literaturgeschmäcker der Juroren unterschiedlich sind, weil die nominieren das ja. Also insgesamt finde ich das sehr, sehr toll. Heute hatte ich das Gefühl, wir beschäftigen uns, und zwar alle durch die Bank, zu sehr mit den Befindlichkeiten von Herrn Tingler. Das ist ja auch richtig so. Man kann sich ja mit Befindlichkeiten von anderen auch beschäftigen. Aber dadurch fehlt uns ein bisschen die Zeit, ehrlich gesagt, über die Texte zu sprechen. Es ist an zwei Tagen, auch das ein gutes Zeichen eigentlich, sind wir mit den Fernsehslots ganz am Ende gewesen. Also wir haben das bis zur letzten Sekunde ausgenutzt. Und gerade in der Diskussion um Egon Christian Leitner hatte ich das Gefühl, also ich würde lieber über den Text noch reden, als nur über das Unverständnis gewisser Autoren, dass sie den Text entgegenbringen. Also das ist halt die Frage, wer die Fernsehminuten bekommt, aber das beherrscht der Philipp Tingler natürlich perfekt, dass er da seine Räume auch nutzt. Ich finde auch ein bisschen schade, dass gewisse Jurorinnen, die Nora Gomringer und die Brigitte Schwenz-Harrand, nicht so zu Wort kommen. Die würde man da fast manchmal irgendwie eine stärkere, autoritativere Moderation noch wünschen, wenn man eh schon sieht, dass es zu Ende geht und dann in 7 Minuten die Fernsehübertragung abbricht, dass man dann eher sagt, so, es sollten noch die in diesen 7 Minuten einmal die zu Wort kommen, die noch nichts geredet hat. Und auch wenn sozusagen Herr Tingler sich die ganze Zeit meldet, dann müsste man halt mal sagen, also irgendwie müsste man halt diese Machtverteilung dann auch vielleicht ein bisschen autoritativer herstellen. Wobei ich auch zu denen gehöre, die immer quatschen, aber ich versuche halt irgendwie auch noch auf anderes zu achten.
Also vielleicht ein Punkt, wo Herr Ankovic dann noch ein bisschen stringenter dann eingreifen müsste, kann man ja sehen. Man müssen alle lernen, ne?
Es ist für Ankovic schwierig, weil es Regeln gibt, auch Diskussionsregeln, die mit der Studiosituation zu tun haben. Und das ist tatsächlich auch ein Unterschied, ob das als Livestream ist oder als im Netz ist oder ob sie präsent sind. Die Regeln der Diskussionskultur haben im Studio eigentlich immer sehr gut funktioniert. Und das ist so umzusetzen. Also wie gesagt, der Ankovic sieht nicht alles, weiß nicht alles, was vor Ort passiert. Das ist ein bisschen schwierig und das ist es gar kein Fehler der Moderation, sondern irgendwie auch des unterschiedlichen Settings, das dieser Bewerb jetzt im Netz hat. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Vielleicht schaut es gleich aus am Fernsehschirm, aber das Ergebnis wird aus unterschiedlichen Voraussetzungen heraus erzielt, jetzt dadurch, dass wir am Schirm sitzen.
Wie war es heute? Heute brach ja leider, also die Zeit war dann begrenzt und es hieß, und ich glaube, die Information hatte auch Christian Ankovic, es geht im Livestream noch weiter, ging aber für die Zuschauer dann nicht weiter, brach sehr abrupt ab in der Diskussion heute. Wie war das aus Ihrer Sicht? Haben Sie noch weiter diskutiert über den Text?
Nein, das war kein technischer Fehler. Sie müssen auch klar sein, wir haben jetzt 5 Stunden bereits im Studio. Die Jury hatte keine Lust mehr, für die Diskussion weiterzuführen. Das war einhellige Meinung. Es war kein technischer Abbruch, sondern die Jury hat einfach nicht weiter diskutiert und wir hatten alle das Gefühl, durch die Bank, das erste Mal, dass wir, glaube ich, einhellig einer Meinung waren in dieser 7er Jury, dass wir jetzt eigentlich einmal ein bisschen Pause brauchen. Also es ist nicht weitergegangen, es war kein technischer Abbruch, aber das war auch schwierig, das vielleicht zu kommunizieren und intern hat sich das relativ schnell herausgestellt, es will eigentlich niemand mehr weiterreden und der ORF hätte die Möglichkeit gehabt, wenn wir weiter geredet hätten, das auch im Livestream aufzufangen. Ja.
Meine letzte Frage muss natürlich sein, was vermissen Sie aber am meisten in diesem Jahr außer dem generellen Punkt, nicht in Klagenfurt zu sein?
Naja, schon nicht in Klagenfurt zu sein. Und in Klagenfurt zu sein heißt erstens in einer wunderbaren Stadt zu sein, wirklich umsorgt zu sein, auch vom ORF und von seinen Mitarbeitern, die ja eine glanzvolle Atmosphäre dort immer schaffen. Also man fühlt sich eigentlich immer sehr, sehr wohl in Klagenfurt. Es fehlen mir die Gespräche danach und es fehlt mir, dass der deutschsprachige Literaturbetrieb, von dem ja immer große Teile und ganz tolle Leute und Menschen dort sind, also diese Gespräche nachher, die vermisse ich schon sehr, wobei ich also aus meiner Erfahrung von gestern sagen muss, so ohne dem Ganzen ist es viel weniger anstrengend. Also ich habe zuerst gedacht, ich falle da jetzt in ein Loch hinein nach diesen Diskussionen und bin dann allein zu Hause und trinke vielleicht noch mit meinem Techniker ein Gläschen Wein. Aber wenn diese langen Abende, diese langen intensiven Gespräche wegfallen, dann ist der nächste Tag auch einfacher durchzuhalten, muss ich sagen. Ja, also ich bin so entspannt wie noch nie, bin so frisch wie noch nie, was nicht heißen soll, dass man dieses ganze soziale Leben ausschalten soll. Das ist ja, glaube ich, eine der Corona-Erfahrungen, die wir alle gemacht haben. Das halten wir immer für das Rundherum und für das Drumherum. Und man sieht dann doch, wie wichtig das eigentlich ist und was Substanz und Kraft kostet, das ist ja auch, hat ja auch eine Wertigkeit.
Also dann freuen wir uns alle gut erholt dann auf den letzten Lesetag morgen am Samstag. Und ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder persönlich hier in Klagenfurt wieder.
Das kann ich nur unterstreichen. Vielen Dank für das Gespräch und schönen Nachmittag noch.